So, jetzt steige ich richtig ein, die Predigt. Sollte jemand die Predigtzeit stoppen, bitte jetzt erst anfangen. Ich versuche dann so 30 Minuten. Genau, ich wollte was anderes eigentlich sagen. Es hat mit unserem Thema zu tun. Heißt mal nochmal euren Nebensitzer, sag nochmal zu eurem Nebensitzer, schön, dass du da bist. Sagt es nochmal, schön, dass du da bist. Ganz besonders möchte ich auch nochmal, sollten Gäste da sein, die zum allerersten Mal da sind, euch einen ganz besonderen Applaus und nochmal herzlich willkommen. Genau. An der Infothek gibt es diese Umschläge, wo was zur Gemeinde drinsteht, darf man sich gerne dann nachher auch nehmen. So, Gemeinschaft. Ja, heute geht es jetzt eigentlich richtig los, oder? Am Donnerstag war die Eröffnungsfeier, Robbie Williams war ganz nett so, aber heute geht es jetzt wirklich richtig los. Dieses Fußball, keine Sorge, für die, die sagen, oh, ja, aber nur ganz kurzen Impuls dazu. Das Hauptding, worum es ja geht in diesem ganzen Public Viewing, wir haben ja dieses Jahr jetzt hier bei uns nichts, mal sehen, vielleicht beim Endspiel oder so sind wir nur am Abchecken, aber jetzt sonst ist jetzt mal nichts, ihr könnt woanders hingehen, es gibt viele Möglichkeiten. Aber was, warum machen das die Leute? Warum sitzen sie sich nicht und fläzen sie sich vor ihren Fernseher hin, schauen sich das einfach für sich an? Der einzige Grund ist letztendlich das Gemeinschaftserlebnis. Man will das gemeinsam erleben. Man will sich gegenseitig aufregen. Man regt sich miteinander auf. Dann man legt sich in den Armen miteinander. Freut sich manchmal, als ich weiß, beim letzten WM-Sieg 2014, da war ich auch noch bis nachts um 1:30 in der Stadt und da hast du dich mit Leuten umarmt, ja, noch nie gesehen, wahrscheinlich sehe ich die auch nie wieder und man hat sich einfach miteinander gefreut. Das ist so eine Begeisterung, muss ich sagen, weißt du, manche Nicht-Fußballer werden in den Sog fast reingezogen. Also ich muss das jetzt sagen, meine Tochter hat mir mal gesagt, Papa, erzähl nichts groß im Gottesdienst über mich. Jetzt ist die ja in Ghana, gell? Jetzt ist sie weit weg. Sagt ihr mal nichts, aber ich finde es interessant, die hat immer wirklich nicht positiv über Fußball geredet. Sie hat es so genervt in unserer Family, wenn es immer um Fußball und so weiter ging. Und jetzt hat sie an einem Tippspiel mitgemacht oder macht an einem Tippspiel mit. Und jetzt ist die volle Kanne, ich weiß nicht, hat sie da in Ghana zu wenig Arbeit oder was sie da macht, jetzt ist der volle Kanne am Tippen und schreibt dann, sagt, wie soll ich da und da tippen, da war gestern Abend Nigeria gegen Kroatien, hat sie falsch getippt, kaum war Spiel abgepfiffen, kommt der SMS, so ein Mist. Also vielleicht zieht es noch manche andere in den Bann, aber ihr Lieben, es geht um das Thema Gemeinschaft, dynamische Gemeinschaft. In den letzten Wochen haben ja Geschwister hier immer wieder über dieses Thema gepredigt. Und ich möchte einfach nochmal reingehen, auch in den nächsten Wochen. Wir haben auch die Gemeindefreizeit, wo es um das Thema auch Bedeutung, Kostbarkeit von Gemeinde geht. Da geht es auch so rein, dynamische Gemeinschaft leben. Ein Verständnis, wozu ist Gemeinschaft wichtig und was ist es? Wie leben wir es? Was ist, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ist es jetzt schon Gemeinschaft eben, wenn ich mich mit jemandem umarmen, weil Deutschland ein Tor geschossen hat. Kann man das schon Gemeinschaft einfach nennen? Auf eine gewisse Art schon. Ist das biblische Level von Gemeinschaft? Da wollen wir einfach miteinander in den nächsten Wochen einfach auch nochmal reingehen. Ich möchte euch zwei kurze Zeugnisse vorlesen. Während unserer Gemeindefreizeit berichteten Geschwister am Lagerfeuer, wie sie Gott in ihrem Alltag erlebt hatten. Eine junge Witwe, alleinerziehende Mutter von 4 Söhnen, erzählte, dass sie Gott so dankbar war. 2 Personen aus unserer Gemeinde hatten ihr gesagt, sie könne immer anrufen, wenn sie eine Not oder ein Problem hat, auch mitten in der Nacht. Sie war noch nicht lange Christin und wusste, dass dies nicht selbstverständlich ist. Vor kurzem erzählte mir diese junge Witwe aus unserer Gemeinde, dass sie sich immer freut, wenn sie meine Schwiegermutter sieht. Diese ist schon hochbetagt und auch früh Witwe geworden. Und sie sagte, wenn ich Hannah sehe, also diese Schwiegermutter, wenn ich Hannah sehe, dann weiß ich, dass ich auch alt werden kann, ohne zu verbittern. Das ist Gemeinschaft, Gemeinde. Ihr Lieben, die Kreation von dieser Reich Gottes Gemeinschaft, das ist der Bibel so auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Es gibt rote Linien in der Bibel. Vor allem jetzt, ich spreche jetzt mal vom Neuen Testament und vor allem jetzt mal Paulusbriefe. Was sind denn die rote Linien in den Paulusbriefen? Auch im Johannesbrief, im Grunde genommen auch. Das eine ist die Offenbarung des Geheimnisses des Heils in Christus. Das ist eine ganz starke Linie. Das andere ist, und darum geht es in ganz, 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 ganz vielen Themen, wenn ihr das mal unter der Brille durchlest, wie halten wir den Laden namens Gemeinde zusammen? Leute, das ist ein Hauptthema in den ganzen Briefen. Das ist kein Randthema. Und das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, wie halten wir den Laden zusammen? Sondern da geht es darum, wie leben wir eine kraftvolle Gemeinschaft? Weil Gemeinschaft die Stärke und die Kraft und die Schönheit von Gemeinde ausmacht. Deshalb ist das so on the top in diesen ganzen biblischen Aussagen. Und es ist wirklich im Römerbrief, auch hinten raus, Kapitel 13, 14, 15, Korintherbrief, wie ich sagte, 1. Johannesbrief. Ich möchte euch da mal einen Vers einfach auch vorlesen. Da heißt es, und das ist der Anlass des ganzen 1. Korintherbriefs. Ich weiß nicht, wie eure Vorstellung ist, wie die Briefe entstanden sind. Meint ihr, Paulus ist eines Morgens aufgewacht und dann hat der Heilige Geist zu ihm geredet, so jetzt schreib mal einen Brief an die Korinther. Wer hat so bisher gedacht? Nee, müsst ihr euch nicht auen. Das hat einen Anlass gehabt, einen ganz konkreten Anlass. In 1. Korinther 1 lesen wir diesen Vers, wo es heißt, liebe Brüder, sagt Paulus, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt. Das ist der Anlass. Paulus ist es zu Ohren gekommen. Da waren ein paar Informanten. Er hatte Informanten gehabt. Aus der Gemeinde in Korinth, aus dem Haus der Chloe, eine Hausgemeinde, die sich da vielleicht versammelt hat, die sind zu Paulus gekommen. Und Paulus hat natürlich gefragt, wie geht es meiner Gemeinde in Korinth, die er gegründet hat? Könnt ihr Apostelgeschichte nachlesen? Wie geht's denen? Und da berichten die das. Und das war der Anlass für diesen Brief, für alle 16 Kapitel des 1. Korintherbriefes. Das ist mal der Fokus, warum Paulus diesen Brief überhaupt geschrieben hat, weil das nicht mehr gewährleistet war in der Gemeinde, weil es keine dynamische Einheit und Gemeinschaft mehr war. Und deshalb hat er gedacht, ich muss ein paar Dinge schreiben. Und da ist ja der Brief so, so wertvoll drin. Ich will nur, dass ihr am Anfang wahrnehmt und sagt, das ist kein Randthema. Ich weiß, das Wort Gemeinschaft hört sich an so langweilig wie Steuererklärung, oder? Also Gemeinschaft. Ich wette mit euch, wenn ich hier ausrufen würde, wir machen 2019 eine Erweckungskonferenz, dass sich um ein Vielfaches mehr an Leute anmelden würden, als wenn ich ausrufen würde, wir machen eine Gemeinschaftskonferenz. Könnte das sein? Englisch Community, hört sich schon ein bisschen besser an. Stimmt's, Jugendlichen? Hört sich so ein bisschen besser an? Community, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist echt eigentlich ein langweiliges Wort. Aber da komme ich mal noch, nicht heute drauf, nochmal, was heißt es auch in der Bedeutung auch des griechischen Wortes? Wisst ihr, die Bibel misst diesem Thema und Gott selber so eine Bedeutung bei. Und das sehen wir immer wenn was gefährdet ist, immer dort, wo der Widersacher Gottes seine Pfeile reinschießt, versucht Dinge auseinanderzubrechen, dann merken wir immer einmal an diesen Punkten. Das ist ähnlich manchmal wie Thema Lobpreis, weil Lobpreis so ein wichtiges Thema ist. nicht nur mit Musik, mit unserem Herzen, da haben wir auch schon mal Predigtreihe gehabt, aber das Thema Anbetung Gottes ist so ein zentrales Thema, deshalb ist es angefochten, deshalb ist auch Gemeinschaft so ein angefochtenes Thema, weil das so wichtig ist. Und jetzt ist mir eines wichtig, ihr Lieben. Ich rede hier und ich weiß, dass hier etliche sitzen, die sagen, hey, ich habe hier wertvolle Beziehungen in dieser Gemeinde. Ich rede hier nicht aus einem Defizit heraus, dass wir nur sagen, oh, bei uns ist es gar nicht da. Ich weiß, hier sitzen etliche drin, die das schon erlebt haben, die Kraft von Gemeinschaft, von Unterstützung, von füreinander Dasein, miteinander Dinge durchkämpfen, von, ich nenne es mal so, bereichernde Beziehungen, nicht Beziehungen, die einen auslaugen, da haben wir genug in unserem Leben manchmal, sondern wir brauchen Beziehungen, die uns bereichern gegenseitig. Aber ich weiß auch, dass manche Leute hier sitzen, die sich schwer tun, hier reinzukommen. Es haben die Gemeinde manche Leute verlassen aus unterschiedlichen Gründen. Es sind auch theologische Gründe manchmal, ja, das ist dann auch so. Aber es haben auch manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, Günther, ich habe in der anderen Gemeinde, wo ich jetzt bin, ich bin da nicht hier reingekommen. Und da war es so in mir, als ich die Predigt vorbereitet habe, wenn ihr davon sprecht, von was weiß ich, was soll das Ziel oder die Absicht, ein Ziel. Ich möchte nicht mehr, dass die EFG jemand verlässt, weil er keinen Anschluss hier gefunden hat. Das darf kein Grund mehr sein, hier in dieser Gemeinde. Das ist, und ich weiß auch, dass manchmal das an den Leuten selber liegt, weil sie sich nicht darauf einlassen, auf manche Beziehungen. Aber dass wir eine Gemeinschaft sind, wo Leute anziehen, eine dynamische Gemeinschaft. Ich möchte heute eigentlich nur darauf eingehen, zuerst nochmal, was ist das Zentrum von Gemeinschaft und wozu Gemeinschaft? Und die nächsten Male werden wir darüber nachdenken, wie kreiert sich Gemeinschaft ganz konkret. Also, diese Frage nach dem Zentrum der Gemeinschaft. Ich habe euch ja erzählt, also das wollte ich jetzt kurz geschwind. Sagt mal ganz kurz eurem Nebensitz in einem Satz, Gemeinschaft ist für dich was? Gemeinschaft ist, was fällt dir spontan ein? Gemeinschaft ist was? Ein Wort oder tut mal den Satz voll weiter vollenden. Gemeinschaft ist. Wir hatten gestern eine Schulung, so eine Leiterschulung, da ging es um Kommunikation auch. Und da war immer auch das Thema, wir benutzen manchmal dieselben Worte in unserer Kommunikation, aber meinen unterschiedliche Dinge. Ja? Und daher ist es sehr wohl manchmal wichtig zu sagen, Gemeinschaft zum Beispiel ist für mich das und das. Sich da drüben mal gewahr zu werden, was bedeutet das für mich? Also, ich steige jetzt in den Predigttext auch ein, aber immer noch mal das Commitment, Gemeinschaft ist kein Randthema. Leute, wenn wir das so sehen würden, dann würde die Predigtreihe nichts bringen. Wenn wir nicht den Herzschlag Gottes, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, letzte Woche habe ich mal so gesagt, wo Gott in meinem Herzen in Israel gesprochen hat, Günther, dein Auftrag ist, mein Herz immer mehr zu erfassen und mein Herz versuchen, den Leuten zu vermitteln und auch vorzuleben, nicht nur mit Worten, sondern auch, wie du lebst. Und wir müssen dieses Verständnis haben, Gemeinschaft ist in Gottes Herzen so zentral. Er ist ein Gott von Gemeinschaft. Kommen wir nachher noch gleich drauf. Aber dieses Commitment nochmal innerlich, sagt nochmal innerlich für euch, ja, Gemeinschaft ist zentral für die Kraft und für die Bedeutung von Gemeinde Jesu Christi. Es ist mehr als ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die gleiche Überzeugung haben. Das ist noch nicht biblische Gemeinschaft. So, ich habe euch gesagt, dass ich in Israel ganz in der Nähe von diesem schönen Ort gelebt habe, Emmaus. 1 Kilometer war der entfernt, Nikopolis, das war dann, wo Emmaus vernichtet oder geschleift worden ist von den Römern und so weiter. Die haben dann die Stadt später Nikopolis genannt. Und da gibt es jetzt heute nur noch, also oben ist auch ein Kloster und das ist die alte Basilika von diesem Emmaus, von den Byzantinern zuerst errichtet und später nochmal von den Kreuzfahrern im 11. Jahrhundert nochmal aufgerichtet. Und das ist so noch quasi jetzt die Überreste von dem damaligen Emmaus. Und da habe ich für mich nochmal eine neue Entdeckung gemacht. Es ist ja diese Geschichte, die wird ja oft gebraucht in Bezug auf Osterpredigt, weil es ja Auferstehungstag ist. Aber das ist jetzt nicht mein Fokus, sondern mein Fokus ist unter dem Thema Gemeinschaft. Die Geschichte wird berichtet in Lukas 24, muss ich kurz gucken, die Verse 13 bis 35. Lukas 24, 13 bis 35. Wir meinen gar nicht den ganzen Text, sondern nur zu gucken, was war am Anfang der Story und was war am Schluss der Story. Und ganz kurz, was hat das verändert, damit es am Schluss anders war wie am Anfang? Ja, nachgekommen? Also, seid ihr dabei? Seid ihr noch dabei? Ist wichtig. Lukas 24, Vers 13. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. So beginnt diese Story. Es wird hier nicht explizit gesagt, aber wer war in Jerusalem? Da war die Gemeinschaft der Jünger. Die waren in Jerusalem. Die zwei Jünger haben sich, und das kommt aus dem Text, aus dem Kontext, kommt es ganz klar hervor, aus welchen Gründen auch immer, da wird ja schon viel drüber predigt, Enttäuschung, Resignation, wie auch immer, weil sie Dinge nicht einordnen könnten, weil sie daheim ihre Kühe versorgen mussten oder was weiß ich was, was der Grund war. Aber sie haben sich von der Gemeinschaft entfernt. Ja? Sind wir uns einig? Die sind weggegangen. Jerusalem ist das Sinnbild für, dort waren die Jünger, dort war die Gemeinschaft. Und sie sind weggegangen und haben diese Gemeinschaft, sind diese Gemeinschaft haben sie verlassen. 11 Kilometer heißt es. Da, wie viel also ein paar Stadien steht da in der, manche Übersetzungen. Ich habe immer empfunden, wenn wir mit dem Bus nach Jerusalem gefahren sind, dass es eher ein bisschen länger war. Ich hätte jetzt fast gesagt 15 Kilometer, aber ist jetzt auch egal. Einfach schon eine längere Strecke. Hey, 11 Kilometer, und wer da mal in der Gegend war, das ist nicht eben, sondern da geht es rauf und runter, das ist in das jüdische Hügelland, das dort ist zwischen Emmaus und Jerusalem. Und interessant, also das, mit dem beginnt die Story, sie entfernen sich. Mit was hört die Story auf? Vers 33, fast der zweitletzte Vers, heißt es hier, und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück. Wieder 11 Kilometer. Wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, versammelt sind. Sie gingen in dieser Nacht noch zurück, wieder diese 11 Kilometer. Überleg mal, nachts, das ist nicht ganz ungefährlich, sich nochmal aufzumachen. Wir finden sie am Schluss der Geschichte wieder im Zentrum der Gemeinschaft. Da hat sie was hingezogen. Und jetzt gucken wir ganz kurz drauf, was war denn der Grund, wieso sie wieder in dieser Nacht sich nochmal aufgemacht haben. Sie hätte auch können sagen, oh, jetzt schlafen wir zuerst mal eine Runde. Also nochmal abends in Dunkelheit, nochmal 11 Kilometer zu gehen, das ist nicht einfach, das ist nicht easy going. Das hat schon eine Zeit lang gebraucht. Ich bin mir aber fast sicher, sie haben das schneller zurückgelegt, wie der Weg letztendlich andersrum. Und auf was möchte ich heraus? Also, nur nochmal festzuhalten, am Anfang verlassen sie Gemeinschaft, am Schluss sind sie wieder in der Gemeinschaft. Was war da dazwischen? Ihr Bibelleser, die Geschichte kennt, ihr wisst, was da war. Jesus ist auf den Weg gekommen, hat sich zu ihnen gestellt, hat ihnen berichtet, die Schriften aus dem Alten Testament erklärt. Das war wie vorbereitet, aber sie haben es noch nicht gecheckt. Und dann kommt dieser Offenbarungsmoment. Sie laden diesen für sie noch Unbekannten ein, an den Tisch. Deshalb habe ich hier auch so einen Tisch aufgebaut und gesagt, Mensch, ess mit uns. Am Tisch geschieht die Offenbarung. Leute, das ist eine Message. Tisch steht in der Bibel immer für Gemeinschaft. In der Gemeinschaft geschieht Offenbarung. Und dann haben sie eine Offenbarung über das, wer dieser Wanderer, Mitwanderer tatsächlich ist. Christus, Christus-Offenbarung. Und dann heißt es hier, Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Wir lesen das dann immer so schnell. Nahm das Brot, segnete es. Ich habe in Israel so ganz klein bisschen ein paar Dinge nochmal versucht, Hebräisch aufzufrischen. Was hat Jesus hier gesagt, wenn er das Brot gebrochen hat? Im Hebräischen heißt es Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam. Und dann heißt es Hamotzi min lechem min haaretz. Das heißt so viel wie gepriesen sei der Herr. Das ist, wenn Jesus, wenn er das Brot bricht. Das ist nicht nur, Jesus hat das Brot genommen und hat gedankt oder gesegnet. Er hat den hebräischen Segensspruch über das Brot ausgesprochen und hat gesagt, gepriesen sei der Herr, unser Gott. Und dann heißt es, König der ganzen Welt, das ist ein Lobpreis Gottes, Anbetung Gottes, und dann, der das Brot hervorbringt aus der Erde. Dieser Lobpreis Gottes über das, dass er der Versorger ist. Und dann, als Jesus das gemacht hat, haben sie eine Offenbarung, eine Christus-Offenbarung. Und durch diese Christus-Offenbarung löst es etwas in ihnen aus, was? Dass sie wieder hin müssen zur Gemeinschaft. Was will ich damit sagen? Ich hoffe, es kommt rüber, was mir da so auf dem Herzen ist. Christus-Offenbarung kreiert Gemeinschaft, nicht unser Bemühen. Wir werden Unterschiedlichkeiten haben. Wir sind unterschiedlich geprägt. Wir haben manchmal unterschiedliche theologische Ansichten. Jesus hat nach dieser Offenbarung, als sie ihn erkannt haben, wer er ist, im Lobpreis, das ist auch eine Message, das kann man gar nicht alles entfalten, im Lobpreis erkennen sie, an der Tischgemeinschaft erkennen sie Christus. Wir erkennen, das sind alles Bilder, wo Christus sich offenbart, aber nur unterm Strich, weil sie eine geniale Jesus-Offenbarung hatten, weil das ihr Herz gepackt hat, war das nicht nur eine individualisierte für sich Offenbarung, sondern sie mussten es mitteilen. Das hat sie gedrängt in die Gemeinschaft. Jesus hat ihnen nicht gesagt an diesem Abend in Emmaus und hat gesagt, so ihr liebe Jünger, jetzt geht bitte ganz schnell zurück nach Jerusalem. Ja, lauft. Ja, sondern er war weg. Das hat sie gedrängt. Christus-Offenbarung. So, und jetzt kommt mein Punkt. Jede echte Jesus-Offenbarung führt immerhin zur Gemeinschaft und nicht weg, sonst ist sie keine wirkliche echte Jesus-Offenbarung. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber wenn du darum betest und sagst, Jesus, ich will dich immer mehr erkennen, gefährliches Gebet. Wenn Christus das erhört, dann wird er dich immer hinsenden oder es wird dich immer hintreiben in Gemeinschaft hinein. Nicht isoliert, es wird dich hintreiben in Gemeinschaft. Die Christus-Offenbarung kreiert Gemeinschaft. Ich muss echt schon rein, versteht ihr, nickt mal kurz, nur einfach, dass ich es weiß, dass ich weiß, ob ihr es, ich muss, genau, dieser eine Vers, Epheser, ah ja genau, Jesus-Offenbarung kreiert Gemeinschaft. Das wird in dieser Geschichte so deutlich. Epheser 4, Vers 3, da heißt es, befleißigt euch die Einheit, also die Gemeinschaft, zu bewahren. Befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren. Da heißt es nicht, schafft Gemeinschaft oder Einheit, sondern bewahrt sie. Also es heißt, die ist schon da, genau. Wenn der Geist Gottes Raum gibt, Jonas hat im Pfingsten über den Heiligen Geist und über das, wie wir unsere Haltung zu ihm haben. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, wirke uns, dann wird es eine Auswirkung haben auf Gemeinschaft. Dann wird es eine Auswirkung haben auf diese Einheit. Und da geht es ums Bewahren, nicht wir müssen uns bemühen. Manchmal habe ich den Eindruck, das würde übersetzt eher so, wir müssen es überlegen, wie machen wir denn Gemeinschaft und wie kriegen wir das denn irgendwie hin? Und the point ist, es ist schon da in Gott, in Christus, in Jesus. Ganz kurz, was war das allererste, was der Heilige Geist nach seiner Ausgießung getan hat? Und das finde ich spannend, unter dem Aspekt mal zu sehen. Er hat diesen Jüngern, wo er sie erfüllt hat, andere Sprachen gegeben, um andere wo keine Gemeinschaft möglich war, über Sprache Gemeinschaft zu bilden. Für mich ist das Pendant, also das Gegenüber von dem, was in 1. Mose 11 passiert ist, im Turmbau zu Babel. Im Turmbau zu Babel war was? Da haben die Leute rebelliert gegen Gott, wollten sein wie Gott, einen Turm zu bauen bis zum Himmel hoch. Und Gott hat in dieser Rebellion ihnen gesagt, ich verstreue euch und bringe Verwirrung. Rebellion bringt Verwirrung und zerstört Gemeinschaft. Der Heilige Geist, sein erstes Wirken war, er hat Sprachen gegeben, wo plötzlich wieder Leute, die sich eigentlich nicht verstehen konnten, sich wieder verstanden haben. Das hat Gemeinschaft kreiert. Der Heilige Geist kreiert Gemeinschaft. Christus-Offenbarung kreiert Gemeinschaft. Wisst ihr, wie oft höre ich diesen Satz, mit denen kann ich keine Gemeinschaft haben, da liegen wir theologisch auseinander. Ich glaube, dass das falsch ist. Wenn eines ist, wenn Christus in der Mitte ist, wenn Christus in der Mitte ist, ist das Quark. Ich kann da keine Gemeinschaft haben. Das bestimmst doch nicht du und ich, sondern es bestimmt der, der die Gemeinschaft kreiert. Ich war bei diesen Emmaus, da gibt es ja auch so ein paar Brüder und Schwestern, Gemeinschaft der Seligpreisungen. Da komme ich mit einem ins Gespräch, der hieß Anthony, Bruder Anthony, weiß gar nicht aus welchem Land. Und er lädt mich gleich ein, sagt, ich kann gleich mitkommen zum Gottesdienst. Und wir reden noch über die Vielfalt, beim Hinlaufen zum Gottesdienst, über die Vielfalt ja, des Leibes Christi und so weiter. Und dann bin ich in den Gottesdienst, habe ich euch, glaube ich, letztes Mal erzählt, Französisch, nichts verstanden und so weiter. Am Schluss war Eucharistiefeier, Abendmahl. Und ich habe gedacht, es war so ein nettes Gespräch mit dem Bruder Anthony, ich gehe einfach mal hin. Also dann bin ich halt auch hin, stand vor ihm und er lächelt mich an. Also er hat die Hostie in der Hand, ja, lächelt mich an und macht dann einfach so. Und ich wusste, ich krieg's nicht. Ja. Er mir wieder abgezwitschert und dachte, und dann mache ich ihm kein Vorwurf. Ja. Und ihm hat es hinterher, der Gottesdienst war aus, er kam gleich auf mich zu. Also ich entschuldige. Aber Leute, und ich sage, wir beten gemeinsam Gott an und schaffen es nicht. Und das ist, das verstehe ich, bis das kann mir, egal wie die Lehre ist, ob das ganz Blut Christi oder wie auch immer, nur symbolisch zu verstehen ist, wie auch immer. Aber ich kann es und will es nicht verstehen, dass am Abendmahl das Zeichen ist der Trennung der Christenheit bis zum heutigen Tag. Das kann es nicht sein, dass das Tischtuch zerschnitten ist, wo wir feiern die Versöhnung und die Einheit im Abendmahl. Stimmt's? Das kann es nicht sein. Und da müssen wir dafür beten und uns dafür einsetzen, dass wir diese Gemeinschaft, die Gott schon kreiert hat, erbitten, dass die mehr und mehr noch zur Realität einfach auch wird. Und jetzt das Letzte, was ich einfach noch ganz schnell durchgehen möchte, ist nochmal das Verständnis, wozu, soll ich das noch sagen? Ich habe es auf dem Herzen seit 3 Jahren, hier in Kirchheim ein Open-Air-Konzert mit der christlichen Band, Outbreak Band zu veranstalten, Open Air, sicherlich missionarisch, aber wo Gott mir das gegeben hat vor 3 Jahren, es ging um eine Art von öffentlicher und deshalb nicht in unseren Räumlichkeiten, öffentlicher Proklamation seiner Herrlichkeit, seiner Herrschaft über Kirchheim und die Region. Das war mein Anliegen. Ich schaffe es nicht, eine Einheit hinzubekommen in den Kirchen, hier in Kirchheim, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Das schmerzt mich echt. Ich kann jetzt natürlich sagen, mache ich es halt nur, wie sagt man immer so schön, manchmal Koalition der Willigen, also die wollen. Aber das ist eigentlich nicht mein Herz. Und ich weiß nicht. Und dann rede ich mit ihm und diskutiere und dann diskutiert man wieder über ein paar theologische Dinge und ob die Outbreak-Band und ist das so geprägt und passt es und so weiter und so fort. Die werden bei diesem Konzert nicht nicht diese theologische Abhandlung über gewisse Streitthemen machen. Die werden mit Musik und mit ihrem Herzen und mit einem mit einer Predigt einfach Gott erheben. Davon träume ich. Bitte auch jetzt richtig verstehen. Die Inspiration habe ich in dem Moment bekommen, als ich auf dem Marktplatz war vor 3 Jahren und beim öffentlichen Fastenbrechen der Muslime auf dem Marktplatz, irgendwie bin da zufällig vorbeigekommen, die waren in aller Öffentlichkeit, 1000 Leute saßen dort, die dürfen das, wir leben immer, das kann ich nur richtig verstehen, ja, das ist okay. Aber dann war über Mikro, hat der Imam Koranverse rezitiert und so weiter. Und da war ein Schmerz in mir und dachte, wo sind wir Christen? Wo sind wir und beziehen auch in der Öffentlichkeit Stellung über unseren wunderbaren Herr und Erlöser? Und das noch sogar in Einheit, in Gemeinschaft. Und ich glaube, und das habe ich den Leuten hier aus der Kirche gesagt, ich habe gesagt, Leute, ich glaube, so ein Event, es wird uns Zeit und Kraft und vielleicht auch Geld kosten. Aber das wird einen Ausschlag auch haben. Wir werden uns noch stärker connecten. Wir können noch 1000 Sitzungen machen, uns die Hintern breitrücken bei irgendwelchen Besprechungen. Aber wenn wir nicht endlich mal reinkommen und leben das dann gemeinsam, haben ein gleiches Anliegen. Vielleicht betet ihr dafür mit. Ja, ich ringe da echt. Oh Mann. Wozu eine dynamische Gemeinschaft? Das handle ich nur jetzt wirklich kurz ab. Nochmal, es ist immer die Frage, wozu investiere ich in Gemeinschaft? Wie gesagt, ich komme nochmal dazu, eine andere Predigt. Wie sieht diese Gemeinschaft konkret aus? Was versteht die Bibel unter Gemeinschaft? Aber wozu? Das ist immer wieder die Frage nach dem Wozu. Wozu ist das wichtig? Wir tun nur etwas, wenn wir auch einen Sinn dahinter sehen. Das ist auch richtig. Aber der erste Sinn, das kann ich euch einfach nur sagen, weil es Gott verherrlicht. Punkt. Gemeinschaft, lebendige Gemeinschaft, wo Menschen sich nicht gegenseitig den Kopf waschen, sondern die Füße waschen, wo Menschen Freude haben am Miteinander, auch in der Unterschiedlichkeit, wo sie sich manchmal auch ermahnen dürfen, aber in Liebe, aber vor allem ermutigen können, wo Menschen füreinander beten, wo sich Leben verknüpfen. Gott hat seine Freude daran. Warum? Das ist euch auch nichts Neues, weil er selber Vater, Sohn, Heiliger Geist ist. Gemeinschaft ist in ihm begründet. Es verherrlicht ihn. Gemeinde, Bibelschule, Epheserbrief, die Hauptaussage an diesem ganzen Abend war, die Gemeinde ist dazu berufen, Gott zu verherrlichen. Aus, Klatsch, Batsch, Amen. Das ist der erste Punkt. Und Gemeinschaft verherrlicht, Leute, das ist, wenn wir beten, und ich nehme das allen ernst, ich glaube, da sind wir alle uns, dass wir sagen, Gott, verherrliche du dich. Verherrliche du dich. Sagt er, ja, ich würde es ja gern tun. Durch das, wie wir als Brüder und Schwestern miteinander umgehen. Erster Grund, weil es Gott verherrlicht. Das zweite Grund, ja, da hat der Matthias mir so ein Hammerteil dahingestellt. Ah! Ich kann das nicht so richtig. Was? Kann jemand schleifen? Kann das jemand? Thomas, du kannst das sicherlich. Ha? So. Also, weil durch diese, also wozu eine dynamische Gemeinschaft? Weil durch diese Gott uns verändert. Habt ihr schon mal diesen Vers gehört? Gott liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht lassen will, wie du bist. Er liebt dich in versteht ihr, also das ist in deinem Wesen, nicht erst, wenn du irgendwie so, sei Liebe ist unkonditioniert, bedingungslos, keine Frage. Aber er will dich verändern, er will dich schleifen und da heißt es, und das, der Vers gefällt mir so sehr, ich weiß jetzt nicht, das müsst ihr Frauen überlegen, wie ihr das, den Vers ins Weibliche, ins Feminine übersetzt, das ist jetzt halt ein Männervers. Eisen wird durch Eisen geschärft. Hey, da geht's auch mal hart zu. So, und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das heißt im Umkehrschluss, ohne das gemeinschaftliche Stärken bleibst du stumpf. Schärfen oder stumpf, ihr Männer? Wollt ihr scharf sein oder stumpf? Und wenn ihr scharf, also, scharf sein wollt, in dem Sinne, dann begebt euch in eine Gemeinschaft hinein. Das kann, über das reden wir noch. Wir haben gerade so einen Arbeitskreis, so ein Team, über wie wir Gemeinschaft weiter fördern können und so weiter. entwickeln können. Das kann innere Zweierschaft sein, das kann immer Hauskreis sein, das kann innere Interessengruppe sein, innere Dienstgruppe, wie auch immer. Aber lass dich darauf ein. Ich habe noch eine These. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Amen. Wenn jemand gestoppt hat, sind jetzt 30 Minuten rum, gell? Also, war es schon lang? Ich habe es aber echt gleich. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob mir das mal selber eingefallen ist. Das weiß ich wirklich jetzt gerade nicht. Ich glaube, die Volkskrankheit Demenz und Nichtgemeinschaft, also das heißt, was ist das Gegenteil? Einsamkeit, hängen miteinander zusammen. Einsamkeit, wo ich kein Gegenüber habe, wo ich, dann degeneriere ich. Und ich glaube auch, und das ist auch jetzt eine harte Aussage, es gibt eine geistliche Degeneration, wenn Menschen sich außerhalb von Gemeinschaft bewegen. Les mal Hebräer 10, 25. Versäumt eure Versammlungen nicht. Muss ich jetzt jeden Sonntag in Gottesdienst kommen? Lest mal diesen Text und bringen wir vielleicht mal in den nächsten Wochen auch mal nochmal. Versäumt eure Versammlungen nicht, weil was da geschieht. Und jetzt wirklich der allerletzte Punkt. Weil durch diese wir ein kraftvolles Zeugnis sind. Das entwickle ich mal nochmal anders mal. Aber es ist doch genau dieses, dass Gemeinschaft, eine starke Gemeinschaft, attraktiv ist. Stellt euch mal vor, ihr seid eingeladen zum Übernachten bei Freunden, die ihr jetzt vielleicht länger nicht mehr gesehen habt. Und ihr seid da eingeladen zum Übernachten, 3 Nächte, denen es euch angeboten. Und ihr kommt dahin und in dieser Familie oder diesem Ehepaar ist dicke Luft. Du kommst da rein als Gast. Und du merkst, am Tisch, das ist irgendwie alles so. Und man denkt irgendwie, soll ich doch lieber Hotelzimmer nehmen? Ja, wie mache ich's? Und ich glaube, das ist so ein Bild, manchmal auch, wenn Menschen in Gemeinde kommen. Und nochmal, ich spreche jetzt nicht hier, dass das hier nicht geschieht, dass Menschen sich wohlfühlen, hier ankommen. Wir haben genug Zeugnisse auch schon gehört. Ich sage nur, das ist nur mal als Fakt allgemein, dass das eine Gemeinschaft nach dem Herzen Gottes, das zieht an, das ist ein Sog, das ist eine Attraktivität. Wozu Gemeinschaft? Weil es Gott verherrlicht, weil es dich verändert und weil es ein kraftvolles Zeugnis nach außen ist. Lass uns, komm nach vorne, wir beten noch.